Zur neuesten Kurs Null Folge auf Radio Horeb begrüßt Sie Leon Bichler. Gehört der Islam zu Deutschland? Diese Frage und die verschiedensten Positionen dazu wurden in den letzten Jahren vor allem auch in der Öffentlichkeit und in den Medien ganz generell viel diskutiert. Der Titel dieser Sendung und des folgenden Vortrags unseres Sendungsgastes, Herrn Dr. Hans-Peter Radatz, lautet dagegen etwas anders. Nämlich, gehört der Islam zur Zivilisation Europas? Hören Sie jetzt dazu die Antwort unseres Sendungsgastes. Zuvor darf ich Ihnen Dr. Radatz noch etwas näher vorstellen. Dr. Hans-Peter Radatz ist promovierter Orientalist und Volkswirt, war lange im Bankwesen im Nahen Osten tätig und verfügt zudem über ein fundiertes Wissen in Kultur- und systemwissenschaftlicher Theorie und Praxis. Auf dieser Grundlage nimmt er seit mehr als 20 Jahren am öffentlichen Islamdialog durch verschiedenste Publikationen teil. Dr. Radatz ist Autor zahlreicher Bücher, wie zum Beispiel von Allah im Wunderland. Seit 2006 ist Dr. Radatz Hausautor der Bonner katholischen Schrift Die Neue Ordnung, welche zweimonatlich erscheint. Jetzt wünscht Radio Horeb gute Aha-Momente.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Grundsätzlich wurden schon die Hauptpunkte meiner Vita erwähnt, aber ich darf vielleicht noch ein paar Punkte hinzufügen, die für das Verständnis dessen, was ich Ihnen vortragen möchte, wichtig sind. Nämlich die Tatsache, dass durch meine Abwesenheit nach Ausscheiden aus der Universität und Eintreten in die Bank- und Wirtschaftstätigkeit ich ja über zwei Jahrzehnte keine Fühlungnahme mehr zur Orientalistik, meinem Hausfach sozusagen, hatte. Als ich zurückkehrte und wieder als Seiteneinsteiger wieder in die Wissenschaft einzusteigen versuchte, musste ich feststellen, dass inzwischen sich eine Wandlung des Orientalismus, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, dergestalt vollzogen hatte, dass im Rahmen eines sogenannten interkulturellen und interreligiösen Dialogs der Islam eine absolut dominante Stellung übernommen hatte und im Rahmen dieser Position in einer Form von den Akteuren beschrieben wurde, wie ich sie im Rahmen meines Studiums, das auch quellenorientiert war, nicht kennengelernt hatte. Also musste ich mich umorientieren, musste feststellen, dass sich in diesen 2 bis 3 Jahrzehnten die generelle Wahrnehmung des Islam im Grunde diametral dahingehend verändert hatte, dass also die Selbstwahrnehmung auch der Muslime selbst, die auf Dominanz beruht, aufgrund der koranischen und traditionellen Literatur, seit Jahrhunderten gepflegten Gewohnheiten, von der Selbstverständlichkeit ausgehen, dass der Islam herrscht und nicht beherrscht wird und dies auch in unzähligen Stellen im Koran und in der Tradition immer und immer wiederholt wird und sich im Laufe der Zeit in der Ihnen allen inzwischen bekannten Scharia im Recht des Islam niedergeschlagen hat. Nun ist es so, dass es zu den wesentlichen Kriterien der islamischen Existenz gehört, gegen Juden und Christen vorzugehen, weil sie, und dieser der Koran erwähnt das zwar nicht allzu häufig, aber klar genug, und in der Tradition wird es mindestens 50 bis 60 Mal erwähnt. Und wir brauchen also keinen Zweifel daran zu hegen, dass es so ist, zumal wenn man als Banker draußen ist und als Interessierter orientalistisch vorgebildeter Banker, dann natürlich auch mit Imamen und mit Politikern und zuständigen Stellen von Stiftungen spricht, man immer wieder auf die gleiche Reaktion stößt, nämlich dergestalt, dass es zu meiner Zeit draußen im Orient eben noch bedauert wurde, dass der Westen seinerseits eine für die Muslime unangenehm bestimmende Position einnahm, aber angekündigt wurde, dass sich das in absehbarer Zeit ändern würde. Dass das tatsächlich so ist, zeichnete sich spätestens seit der Dollarfreigabe bzw. Freigabe der Abschaffung des Goldstandards im Dollar und der Freigabe des Wechselkurses Anfang der 70er Jahre ab, gefolgt vom Ölschock. Beide Ereignisse haben innerhalb weniger Jahre die Einstellung der Banken, der internationalen Banken zum Orient ebenfalls diametral verändert, sodass der Dialog, der seinerzeit in Gang gekommen war, angestoßen durch das Konzil der katholischen Kirche von 62 bis 65, dann auch die entsprechende wirtschaftliche Unterlage bekam und hier auch dann Gelder aktiviert wurden, die dringend erforderlich waren, um das weltweite Antreiben dieser interreligiös-interkulturellen Propaganda, nenne ich sie demnächst, zu sichern. Propaganda deswegen, weil, und jetzt kommen wir auch zur Kirche selbst, zur Veranstalterin dieses Kongresses hier, nämlich, es wurde sehr schnell spürbar, dass die noch aus der Aufklärung stammenden kirchenkritischen dogmenähnlichen Sentenzen wie Priestertrug und Ausbeutung und Machtgier und so weiter und Wissenschaftsfeindlichkeit und dergleichen mehr, dass die deutlich zunahmen und dann auch im akademischen Diskurs, man nennt die Gesamtheit, derjenigen, die also den akademischen Betrieb vielleicht nicht so kennen, man nennt die Gesamtheit aller humanwissenschaftlichen Sparten weltweit den Diskurs. Und dieser akademische Diskurs basiert hauptsächlich auf der Philosophie, auf der Soziologie, Anthropologie und Psychologie. Teilweise kommen die politischen Wissenschaften hinzu, aber die spielen im Grunde eine sehr separate Rolle zusammen mit den Wirtschaftsliberalen und haben deswegen auch ihrerseits eine recht separate Organisationsvernetzung geschaffen, auf die ich später noch zu sprechen komme. Die Verschärfung der Kirchenkritik ist ein Phänomen, das man auch schon in früheren Zeiten feststellen kann. Deswegen möchte ich um Verständnis bitten für die Wahrnehmung dieses sogenannten Dialogs als ein vorläufiges Endergebnis, das wir als dessen Zeitgenossen feststellen, als ein vorläufiges Endergebnis eines sehr, sehr langen Prozesses, den die Kirche im Wechselspiel mit der weltlichen Macht sozusagen durchlaufen hat. Und dieses Wechselspiel beginnt, wird allgemein so angenommen, ich möchte dem folgen, in der Renaissance dergestalt, dass hier erste wirklich ernstzunehmende Anstalten gemacht wurden, den Primat, den Glaubensprimat der Kirche zu durchbrechen mit paganistischen, esoterischen und islamischen Elementen, teilweise auch jüdischen, nämlich kabbalistischen Einflüssen, sodass wir hier auf ein Phänomen stoßen, das wir insgesamt Hochesoterik nennen, deswegen, weil sich im Rahmen auf der Basis dieses Gemischs von Vorstellungen, die insgesamt auf gnostische Effekte hinauslaufen, Gnosis, auch kurz angesprochen für diejenigen, die den Begriff nicht so genau kennen, Gnosis steht grundsätzlich für die Haltung von Menschen, die den christlichen Gott ablehnen, den dreieinigen Gott ablehnen und ihn im kosmischen Gott der Gnostiker sehen. Und der gnostische Gott ist eben halt unnahbar und entsprechend abstrakt, regiert aber die ganze Welt sozusagen aus dem Hintergrund, hat vor langer Zeit, unvordenklicher Zeit, einen sogenannten Demiurgen, einen Weltschöpfer eingesetzt, der nun aus Sicht dieser Ideologie die Welt falsch geschaffen hat, sodass geeignete Menschen, erleuchtete, erlesene, erwählte Menschen berufen sind, sein sollen, nun diese fehlgeschaltete und gestaltete Welt richtig zu schaffen. Aus dieser Vorstellung, die sehr, sehr eng verbunden ist, natürlich die Ähnlichkeit mit den modernen westlichen Gewaltsystemen fällt sofort auf. Ein Schriftsteller namens Erik Vögelin hat das sehr, sehr plastisch und plausibel dargestellt. Aber auch schon im Vorlauf zu diesen rabiaten, vorläufig in Anführungsstrichen Höchstentwicklungen der Radikalität, gibt es Ansätze, die erkennbar machen, dass immer und immer wieder der kollektive Geist, dieser Diskurs, die gesamte Philosophie, die der jeweils herrschenden Machtform zu Diensten ist, immer wieder dazu neigt, sich selbst zu radikalisieren, die eigenen Machtansprüche auszudehnen, und soweit es eben geht. Und diese im Grunde im menschlichen Denken, in der Psyche angesiedelte Funktionalität, die auch ganz unveränderbar ist, hat letztendlich dazu geführt, dass der zeitweilig aus Sicht der Fürsten, zum Beispiel ausgehend vom 13. Jahrhundert, übersteigerter Einfluss der Päpste auf ihre Machtfülle zu Gegenbewegungen eingeleitet hat, die letztendlich fast gleichzeitig mit der Renaissance die Reformation auslösten. Die Reformation ist im Grunde das Ergebnis der fürstlichen Unzufriedenheit mit dem aus ihrer Sicht unangemessenen Einfluss des Papsttums auf ihre Händel und ihre Freunde. Und deswegen lässt sich auch sehr leicht die Kollaboration Luthers mit dem Fürstentum erklären. Und auch im weiteren Verlauf der Geschichte des Protestantismus können wir immer wieder feststellen, dass die Protestanten sich mehr und mehr vom eigentlichen christlichen Gedanken entfernt haben, insofern als sie sich der weltlichen Macht immer mehr annäherten, was letztlich auch zu der Zersplitterung dieser Glaubensform geführt hat oder dazu beigetragen hat. Diese Radikalität, die wir dann in der Moderne kaum noch zu spüren glauben, ist aber keineswegs verschwunden oder in irgendeiner Form vergangen, abgeschafft worden oder sonst irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil, aufgrund der modernen Technik und Kybernetik stehen wir einer Machtentwicklung gegenüber, die wesentlich unauffälliger, wesentlich subtiler in das Denken der Menschen eingreift und das eben versucht zu erreichen, was die holzschnittartigen Sozialismusformen vorher mit brachialer Gewalt erreichen wollten. Das heißt also mit Arbeit, Konsum, Unterhaltung vor allen Dingen, und selbstverständlich dann auch Eingriffe in die traditionelle Familie, in den Umgang im sozialen Bereich so zu beeinflussen, dass der Einzelne tatsächlich vereinzelt wird und sein Denken auf den eingangs erwähnten interreligiösen, interkulturellen Prozess gelenkt und darauf verpflichtet wird. Der Machteffekt dieses Vorgangs liegt darin, dass wenn ich verpflichtet werde, alle möglichen Rollen auszufüllen, ob als Familienmensch oder als im Beruf oder im Sport oder was weiß ich, bei der Unterhaltung jeglicher Art, teile ich meine Identität, natürlich meine eigentliche Identität, in entsprechende Facetten auf, fühle mich verpflichtet, in jeder dieser Facetten den jeweils laufenden Ansprüchen gerecht zu werden, was wiederum zu den immer schnelleren und zyklenden Moden und so weiter führt. Das alles ist uns längst bekannt, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Fähigkeit, Identität zu bewahren und damit auch Denkfähigkeit, Abstand zu Problemen zu bewahren, immer schwächer wird. Das hat letztendlich sich dahingehend ausgewirkt, dass wir im Moment vor einer Situation stehen, die uns allen eigentümlich vorkommt, weil inzwischen der Fortschritt der Annäherung der Kirche an den in Anführungsstrichen weltlichen Arm, nämlich an die Forderungen der Aufklärung, sich immer weiter konkretisiert hat und im Konzil schließlich dann auch seinen dokumentarischen Niederschlag fand. Die Aufklärung ist an sich schon ein euphemistischer Begriff, denn hier wird alles andere als aufgeklärt. Und ich komme damit ganz kurz, und ich bitte da um Ihre Geduld, weil das ganz wichtig für den Zusammenhang ist. Sie wird beispielhaft formuliert von dem großen Alten vom Königsberge, wie man ihn nennt, nämlich Immanuel Kant. Kant ist bekannt durch seinen kategorischen Imperativ, der da heißt, dass jeder Mensch sich nach Grundsätzen richten sollte, die auch für die ganze Menschheit gelten könnten. Und Aufklärung ist nach Kant die Herausführung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Damit kommen wir zur Basis des ganzen, der ganzen Überlegung, die ich Ihnen vortrage, nämlich: Seit wann hat irgendwo in der Geschichte ein Vorgang stattgefunden, den Kant hier beschreibt? Wann hat jemals eine Masse von Menschen sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herausgeführt? Das hat nie stattgefunden. Erstens, weil die Unmündigkeit nicht selbstverschuldet, sondern machtverschuldet war. Und zweitens, weil auch die äußeren Umstände, die Regulationen, die Handlungsanweisungen und die Kontrollen der jeweils Erleuchteten und Mächtigen das natürlich verhinderten, weil alle Machtformen daran selbstverständlich interessiert sind, diese Machtfülle so lange wie möglich halt auch zu konservieren. Damit kommen wir zum Grundgedanken der Kirche, nämlich: Wer da ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein, heißt es. Und das bedeutet, dass die Mächtigen die Schuld haben für alles das, was in der Welt passiert und all die Probleme, denen die Menschen in ihrer Gesamtheit konfrontiert werden. Dieser Satz zusammen mit anderen Kernsätzen, wie zum Beispiel das Eintreten für die Frau, das ja gleichzeitig mit der Machtkritik des ersten Steins ausgesprochen war, indem nämlich, und das sogar doppelt, indem Jesus eine Ehebrecherin gehen lässt. Und diese Ehebrecherin war nicht nur eine Ehebrecherin, sondern sogar noch eine Samariterin. Und die Samariter, wie wir im Prinzip wissen, waren die Hauptopposition in der damaligen Zeit. Und insgesamt haben wir es hier also mit Aussagen zu tun, zu denen zum Beispiel auch noch die Geldkritik kommt, das Umstürzen der Wechseltische im Tempel und dergleichen mehr. Das Prinzip wird deutlich. Wir haben es hier mit Sätzen zu tun von Jesus, der die Kirche begründet, der aber Sätze hier formuliert, die eindeutig politische Relevanz haben. Niemand kann bezweifeln, dass sich ein Mächtiger tangiert fühlt, wenn man ihm vorwirft, schuld zu sein an Fehlentwicklungen. Oder sogar, wie Jesus es gemacht hat, den Mächtigen vorwirft, mit den Römern zu kollaborieren, beziehungsweise ihnen allzu devot zu Diensten zu sein. Also, wie sollen wir jetzt weitermachen in unserer Betrachtung, wenn wir diese Grundsätze erstmal uns vor Augen halten und gleichzeitig uns daran erinnern, dass in der Kirchengeschichte Spaltungen stattgefunden haben, die, ob berechtigt oder nicht, zu Kritik aus außerkirchlichen Kreisen, nämlich den weltlichen Machthabern, geführt hat und schließlich über die Reformation und die Aufklärung in die jetzige Moderne führen und im Grunde vergleichbare Prozesse ausgelöst haben, nämlich insofern, als ja die Wissenschaft, auf die, die sich die Aufklärer immer wieder berufen, ja ebenfalls nicht vom Himmel gefallen ist. Sie ist ja nicht in der Aufklärung geschaffen worden, sondern die Wissenschaftlichkeit der Europäer ist im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts durch Köpfe wie Descartes, Spinoza und Leibniz in Gang gesetzt worden, wobei Spinoza auch schon wieder eine Sonderrolle spielt, die hier aber zu weit führen würde, weil Spinoza eine Gottesvorstellung entwickelt hat, die absolut konträr der jüdischen Vorstellung war, weshalb die Juden ihn damals exkommuniziert haben. Denn der spinozistische Gott ist ein absolut einheitlicher Gott, der quasi pan- und absolut theistisch die ganze Welt selbst darstellt, sozusagen auch noch gleichzeitig eine Naturphilosophie auslösen konnte, sodass also diese komplexen Vorgänge, Goethe hat übrigens sich sehr, sehr positiv über Spinoza ausgesprochen, sodass also letztendlich es nicht weiter verwundert, dass die Kirche nach und nach aufgrund ihres Heilsauftrags sozusagen modern ausgedrückt, hier kommen zwei Betriebssysteme zusammen, die nicht kompatibel sind. Die Kirche konnte als Heilsträgerin der Menschheit mit dem Auftrage Jesu Christi schlechterdings jetzt nicht in Konkurrenz zu den Aufklärern beziehungsweise den Agnostikern treten, die dann mit wissenschaftlich verbrämten Aussagen und relativistisch aufgeplusterten Forderungen an die Kirche versucht haben, nun hier am Rande zu fischen. Und letztendlich gibt es hier natürlich Versäumnisse, die hier aber nichts zur Sache tun, aber beleuchten können, wieso es dann letztendlich zu einem so eigenartigen Prozess wie der Annäherung an den Islam gekommen ist. Denn diese Einengung der kirchlichen Handlungsfähigkeit und auch die Bezogenheit auf theologische Standpunkte und damit auch die Unmöglichkeit oder die zumindest entfernten Möglichkeiten in Konkurrenz oder in einen wirklich aufgeklärten Dialog mit den sogenannten Aufklärern zu treten, war erstens von philosophisch-logischen Grundsätzen her kaum möglich und zweitens auch von der Verhaltensweise und der Propaganda der Aufklärer selbst. Dieses ständige Gerede von Priestertuch, Ausbeutung und Inquisition und was weiß ich nicht alles, sind natürlich inzwischen so eingesunken und so eingeschliffen, dass wir sie heute immer wieder hören. Und das Eigenartige und für den Logiker aber durchaus verständlich und den Philosophen noch viel verständlichere daran ist, dass zum Beispiel heute mit unveränderter Vehemenz der Kirche die Inquisition beispielsweise vorgeworfen wird, obwohl sie 700, 800 Jahre her ist. Und die Kreuzzüge ebenfalls. Und die Inquisition hat sich zwar noch ein paar Jahrhunderte weiter fortgesetzt, aber ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, dass die Inquisition eine Einrichtung ist, in der erstmals Henker, Richter und Ankläger nicht in einer Person existierten, sondern geteilt wurden. Da mögen auch Fehlentwicklungen vorgekommen sein, die spielen aber in der Langfristsicht eine relativ geringe Rolle, weil es um die Entwicklung der Kultur geht. Denn das Thema dieses Vortrags lautet, ist die europäische Kultur oder Zivilisation vereinbar mit dem Islam? Sie werden vielleicht ahnen, worauf ich mit dem ersten Teil meines Vortrages hinaus will, nämlich darauf, dass die Kirche in eine Situation manövriert wurde, in der es aus ihrem Heilsauftrag heraus immer schwieriger wurde, den agnostisch-relativistischen Argumenten in Anführungsstrichen der Aufklärer und Nachfolger entgegenzutreten. Das hat zum Beispiel zu sehr ungeschickten Reaktionen wie dem Unfehlbarkeitsdogma und so weiter geführt. Das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn man nicht von vornherein sich eine passende Strategie zurechtgelegt hätte. Das ist nicht geschehen, sondern die agnostisch-relativistische Tendenz, die wissenschaftlich verbrämt war und weiterhin ist dann ihrerseits seit Mitte des 19. Jahrhunderts noch unterstützt durch den aufkommenden Sozialismus sehr stark vorangetrieben worden von den Angelsachsen insgesamt und nach dem Ersten Weltkrieg dann ganz betont von den Amerikanern, die den Engländern langsam die Weltmachtfunktion aus der Hand nahmen. In dieser Zeit hat sich eine sogenannte Fabian Society entwickelt, die Sozialismus mit Kapitalismus verbunden hat und nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine Nachfolgeorganisation namens Mont Pèlerin-Gesellschaft in der Schweiz weitergeführt wurde, die heute federführend tätig ist für einen gewaltigen Filz von Unternehmensstiftungen, NGOs und sonstigen Einrichtungen, die eben den Multikulturalismus und die globale Expansion der neoliberalen Wirtschaftsform propagieren. Dieser globale Prozess beinhaltet auch eine ganz klare Bevorzugung des Islam, begleitet von einer immer deutlicher vortretenden Feindschaft gegen das Christentum und teilweise auch gegen das Judentum. Aber hier wollen wir, weil wir hier unter dem Vorzeichen des katholischen Glaubens zusammenkommen, wollen wir uns zunächst mal auf das beschränken, was die Christen im Zusammenhang mit dem Islam angeht.
Gehört der Islam zur Zivilisation Europas? Zu dieser Thematik fährt jetzt der promovierte Orientalist und Volkswirt Dr. Hans-Peter Radatz auf Radio Horeb fort. Sie hören Auszüge aus einer Aufnahme vom Mitte Juni in Ingolstadt abgehaltenen Kongress Freude am Glauben.
Der Islam, und damit komme ich zu dem zweiten Punkt des Vortrags, wird als Religion bezeichnet, ist aber aus moderner Definition heraus nicht als solche zu sehen. Eine Religion bedeutet ja in jedem Falle, dass aus europäischer Sicht, in jedem Falle, dass der Gläubige eine Bindung, eine Rückbindung an in einer persönlich gefärbten, gestalteten Form an seine Gottesvorstellung hat. Die gibt es im Islam nun überhaupt nicht, insofern als er seine Gläubigen darauf verpflichtet, sich als Teil einer Gesamtheit zu empfinden, das vollständig fixiert ist und sein gesamtes Leben darauf richtet, die Regulationen und einzelnen Handlungsvorschriften dieser Gemeinschaft zu befolgen, soweit es ihm möglich ist, nämlich das Regelwerk der Scharia, das etwa um die Mitte des 11. Jahrhunderts fertig war. Die Scharia wird von den muslimischen Gelehrten selbst als eine Belastung bezeichnet. Es gibt eine ganze kleine Literatur darüber, wie belastend die Scharia für den Einzelnen sein kann, aber wie erfrischend und wie erhellend auch der Gehorsam sein kann für den Einzelnen, weil der Gehorsam ihm die Barmherzigkeit Allahs deutlich macht, bewusst macht, insofern, als was immer ihm auch passiert, ob Gutes oder Schlechtes, dies der Ausdruck Allahs Willens ist und er somit auch keinen Zwang im Glauben zu spüren braucht. Das ist einer der Kernsätze des sogenannten interreligiösen Dialogs. Es gäbe im Islam keinen Zwang im Glauben. Koran 2,56. Wenn Sie aber mit Muslimen sprechen, und ich habe es ausgiebig getan, und im Dialog habe ich auch noch ausgiebiger mit Vertretern dieser Toleranz als tolerant bezeichneten Religionsform des Islam geführt und dabei herausgefunden, dass die wesentlichen Aussagen dieses sogenannten Dialogs in konträrem Gegensatz zum Selbstverständnis der Muslime stehen. Die Muslime sagen zwar, ja, das steht im Koran. Natürlich steht das im Koran, dass wir keinen Zwang im Glauben spüren, aber doch nur, wenn wir gehorchen. Wenn wir absolut gehorchen, dann spüren wir auch keinen Zwang, weil der Zwang dann schon einsetzt, wenn wir auch nur im kleinsten Sinne abweichen. Jeder Muslim wird Ihnen das bestätigen. Es ist nicht so, wie es oft von der Gegenseite, von den Akteuren dieses Dialogs behauptet wird, dass wenn man den Islam analytisch beschreibt, wie ich es tue, dass man dann ein Islamophober sei oder so etwas. Das hat natürlich überhaupt gar nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern es sind massive Vorurteile, die sich von der Aufklärung her bis in unsere Zeit fortgesetzt haben. Wir haben Anfänge in Gestalt des Nathan beispielsweise von Lessing oder auch des Divan von Goethe oder auch der vielen Gedichte von Lord Byron in England und so weiter und so fort, die sich dann in den sogenannten Orientalismus, den vorhin erwähnt wurde, verschärft oder verhärtet haben. Der Orientalismus wurde dann zu einer allgemeinen positiven Voreingenommenheit gegenüber dem Orient insgesamt, zunächst mal gegenüber dem fernen Osten in Gestalt des Buddhismus und Hinduismus. Schopenhauer ist zum Beispiel ein Beispiel für diese Neigung zum Buddhismus, ist aber gleichzeitig klug oder auch rational genug, um Kant in seinen Irrtümern zu kritisieren und ihm seinen kategorischen Imperativ, auf Deutsch gesagt, um die Ohren zu hauen. Nun, also wir haben es hier mit einer Tendenz zu tun, die erstaunen lässt, weil nicht nur die Orientalistik, so wie ich sie kennengelernt habe, so wie sie aber in den letzten Jahrzehnten geradezu verkommen ist, zu einer Diensterscheinung, nämlich einer islamischen Hilfswissenschaft in Anführungsstrichen, dass diese Wandlung es auch dem Akteur wie mich und anderen Mitstreitern, zum Beispiel Tilman Nagel, der ein sehr interessantes und zusammenfassendes Werk über den Islam vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren herausgebracht hat, Was ist der Islam? Nagel ist mit mir zusammen im Rigorosum in der Promotion gewesen. Wir kennen uns also fast das ganze Leben und schätzen uns gegenseitig, weil wir vereint schlagen, aber getrennt gehen. Getrennte Wege gehen und zu gemeinsamen Ergebnissen aber kommen im Laufe der Zeit. Das ist das Interessante. Nagel basiert auf hochesoterischen Grundlagen und hat mit Christentum weniger zu tun, während ich zunächst mal auf systemanalytischen Kriterien beruhe und gerade deshalb die Gegensätze in den Blick nehmen muss, wie sie ganz besonders krass eben in diesem Dialog zutage treten. Die Muslimbruderschaft ist seit Mitte bis Ende der 70er Jahre die führende Kraft im Weltislam, nachdem sie in Ägypten zeitweilig ausgegrenzt war und sogar auch Kräfte im Gefängnis gesessen haben, aber dann durch Sadat, schon lange her, über 30 Jahre her, rehabilitiert wurden, was Sadat natürlich, oder wie wir wissen, dann das Leben gekostet hat. Aber immerhin. Die Muslimbruderschaft ist obwohl laufend uns erzählt wird, dass es keinen Ansprechpartner im Islam gäbe, weil es dort keine Priesterschaft gäbe, sondern nur diese Imame, die Vorbeter seien und im Grunde keine stellvertretende Funktion oder Kompetenz hätten, um mit westlichen Vertretern sprechen zu können, ist die Muslimbruderschaft aber die zusammenfassende Kraft, die inzwischen ausgehend von Saudi-Arabien den Weltislam ideologisch im Griff hat und teilweise auch verantwortlich zu machen ist und das auch im Grunde kaum abgestritten hat, nämlich für Attentate, die in den letzten 2 Jahrzehnten stattgefunden hat, auch Verantwortung zu tragen, wobei natürlich auch vorgetragen wird, dass man nicht alle Menschen im Islam kontrollieren kann. Nun sagen die Dialogvertreter auch, nicht alle Muslime sind Terroristen, was eine banale Behauptung ist, die jeder unterschreiben kann, weil selbstverständlich nicht alle 1,6 oder 1,7 Milliarden Muslime Terroristen sind, sondern ganz im Gegenteil. Die meisten von ihnen, nach meiner Erfahrung jedenfalls, leben ziemlich normal dahin und haben aufgrund der Schwierigkeiten, der wirtschaftlichen und bildungstechnischen Schwierigkeiten im Islam, große Probleme, überhaupt über die Runden zu kommen mit ihren Kindern und Familien. Damit kommen wir zu der Seinsform des Islam, die natürlich generell darauf beruht, eben Teil einer unverbrüchlichen und unveränderbaren Gemeinschaft zu sein, die von Allah gelenkt wird. Und Allah unterscheidet sich von allen anderen Gottheiten allein schon dadurch, dass er sekündlich die Welt neu schafft. Jeden Moment. Alles, was in der Welt passiert, ist Allahs Willen. Deswegen stieß ich schon zu meiner Zeit, die inzwischen schon meiner aktiven Zeit im Orient, die inzwischen schon 30 Jahre her ist, abgesehen jetzt von ein paar ambulanten Besuchen, die man immer wieder mal in diesem oder jenem Land macht, ist es dann auch manchmal schon etwas kurios, obwohl es natürlich schlimm ist, weil der Terror viele Opfer hat, nämlich die Muslime sagen zu hören, ich hab's dir doch immer schon gesagt. Unsere Stunde wird kommen. Wir müssen nur geduldig sein. Und ich habe von Muslimen sagen gehört, was Israel da macht, das interessiert uns überhaupt nicht. Israel ist eine westliche Schöpfung. Das ist eine kurzfristige Angelegenheit. Wir haben alle Zeit der Welt. Allah wird das richten. Und wenn es 100, 200 oder 300 Jahre dauert, Allah wird es richten. Also, und wie geht das jetzt vonstatten? Da haben wir im Rahmen dieser Seinsform die bekannten 5 Glaubenspflichten, die aber nur die Oberfläche darstellen und eine entsprechend für den Einzelnen natürlich schon wichtige, aber für den Betrachter von außen des Gesamtphänomens Islam nur eine oberflächliche Funktion haben. Diese 5 Säulen, die werden vor uns hergetragen, spielen aber letztendlich nicht die ausschlagende Rolle, als es noch eine 6. Rolle gibt, die man in den Zeiten der Scharia Fertigstellung im 11. Jahrhundert auch noch hinzunehmen wollte und später auch immer wieder versucht hat hinzuzunehmen, aber was immer wieder gescheitert ist, weil man gesagt hat, der Dschihad ist die Grundlage des Islam insgesamt. Wir brauchen da keine, es wäre fast blasphemisch, den Dschihad mit diesen 5 Säulen auf ein Niveau zu bringen. Der Dschihad ist die Basis, die Existenzbasis des Islam, die Existenzbasis unserer Seinsform. Und hier kommen wir weiter zu dem weithin wenig bekannten Punkt, nämlich, dass der Dschihad sich seinerseits auch nochmal in 2 Bereiche aufgliedert, nämlich einmal den Dschihad gegen den Unglauben, ganz allgemein, wobei es die Unterabteilung der sogenannten Zimmer gibt. Zimmer heißt Schutz oder Schuld. Und bezieht sich auf Juden, Christen und früher, als es ihn auch gab, die Zoroastrier, die Irangläubigen, die Feuergläubigen. Die Zimmer ist insofern eine Sondervereinbarung, als sie zwar als Juden und Christen zwar als Ungläubige betrachtet werden, aber sie ein Buch haben. Mohammed hatte großen Respekt vor den Buchleuten und hat deswegen auch darum gekämpft, selbst ein Buch zu kreieren. Und was dann letztlich auch in Form des Koran entstanden ist. Wie er entstanden ist, interessiert uns hier überhaupt nicht. Die ganze Koran-Analyse interessiert überhaupt nicht. Es interessiert einzig und allein, dass der Koran als Produkt Mohammeds ausschließliche Denk- und Handlungsgrundlage des gläubigen Muslims ist. Deswegen ist es relativ leicht, den Islam zu islamisieren und auch vorherzusagen, weil seine Gläubigen so radikal festgelegt sind auf die bekannten Vorschriften, die sich überall nachlesen lassen. Insofern habe ich in dem vorhin erwähnten Buch von Gott zu Allah schon ganz leicht vorhersagen können, wie sich die Entwicklung in den nächsten Jahren abspielen würde. Ich habe nicht wissen können, und das kann keiner, ich habe nur sagen können, die Islamisierung wird weitergehen, wenn sich die derzeit geltenden Umstände nicht ändern. Sie haben sich nicht geändert. Man hat nicht sich im Entferntesten vorstellen können, was dann 2015 mit der Invasion von 2 Millionen innerhalb von 2 Jahren in Gang gesetzt wurde. Die Moderne erzeugt einen Bildungsverfall ganz enormer Art. Und dieser Bildungsverfall ist auch nicht vom Himmel gefallen. Und um die Sache kurz zu machen, darf ich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit nochmal auf den berühmten akademischen Diskurs lenken. Der akademische Diskurs in Europa verkündet seit spätestens den Anfang der 70er Jahre, das ist der sogenannte Cultural Turn, die Kulturwende insgesamt, Anfang der 70er Jahre, da hat sich unheimlich viel verändert und da sind Weichen gestellt worden, die immer konsequenter verfolgt wurden und heute schon fast unumkehrbar aussehen. Und der Kernsatz dieser modernen Entwicklung lautet, wir kämpfen gegen den Logozentrismus. Das heißt, Logozentrismus, das heißt, wir kämpfen gegen das altüberkommene Denken. Und das altüberkommene Denken kommt vor allen Dingen von der katholischen Kirche. Das altüberkommene Denken denkt in Unterschieden. Der Heilige Geist ist derjenige, der auch die Unterschiede erkennt. Ja? Und jeder Philosoph der alten Schule wird Ihnen bestätigen, man kann nicht philosophieren, man kann überhaupt nicht denken, ohne Unterschiede zu machen. Denken kommt erst zustande durch Unterschiede. Das ist aber nicht mehr, wie man im amerikanischen salopp sagt, the name of the game. Das spielt hier keine Rolle mehr. Die große Rolle spielt, Mittel und Wege zu finden, immer größere Menschenmassen auf eine gleichgerichtete Denkweise oder Nichtdenkweise zu bringen. Das jüngste Produkt dieser Aktivität ist das Smartphone. Der Vorgänger ist das Fernsehgerät. Es gibt inzwischen eine künstliche Intelligenz, von deren Effizienz Sie sich kaum eine Vorstellung machen können. Ich habe Einblick gewinnen können als Systementwickler, als Selbstständiger, für normale Datenanalysen wie in Finanzmärkten und so weiter. Aber ich habe Einblick gewinnen können in das, was sich da abspielt. Es sind ungeheure Entwicklungen, die die Kontrollqualität der kommenden sogenannten Weltgesellschaft ins Unermessliche, ins kaum Vorstellbare steigern. Fest steht im Moment, dass die Zivilisation Europas sich so weit gewandelt hat, dass sie dem Islam auf Augenhöhe, wie man so schön sagt, gegenübersteht und dass die Muslime immer deutlicher erkennbar werden lassen, dass Allah tatsächlich hier immer klarer seinen Willen durchsetzt. Und ob das so bleibt, steht auf einem anderen Blatt, das wissen wir nicht, aber ich kann nur das, was ich vor 20 Jahren gesagt habe, wiederholen und auch in vielen anderen Büchern und Artikeln immer wieder so oft wiederhole, dass es mir manchmal selbst lästig wird, nämlich, dass wenn die Begleitumstände gleich bleiben, wenn es keine kategorischen Änderungen gibt, wir selbstverständlich mit der Weiterentwicklung der Islamisierung rechnen müssen und insbesondere deswegen, weil sich das Ganze inzwischen auch schon nach Fernost ausgedehnt hat. Die Sache mit den Rohingyas in Burma mit den Schwierigkeiten der Chinesen, mit den muslimischen Exklaven in Nordchina, ist ebenfalls nicht vom Himmel gefallen, sondern das sind Ausdrucksformen des Expansionsauftrags Allahs. Vergessen wir eins nicht, was viele auch nicht wissen. Die islamische Ideologie sagt, dass die gesamte Erde der Besitz der Muslime ist. Die gesamte Erde. Und zwar von Anfang an. Nicht nur der Koran, dass er also von Anfang an die einzig maßgebliche Schrift war, die schon seit Urzeiten im Himmel abgelegt ist und von den Juden und Christen verfälscht wurde. Nein, die gesamte Welt ist Besitz des Islam, Allahs. Allahs hat sie geschaffen und Allah hat sie den Muslimen zum Erbe übergeben. Zum Erbe. Die Tatsache, dass also Gott weiß, wie viele Ungläubige diese ganzen Weltgegenden bewohnen, werden die Muslime als eine Art Okkupation, als eine Ungerechtigkeit, die Allahs Barmherzigkeit aber zugelassen hat, weil der Auftrag für sie, für die Muslime, umso dringlicher wird, diese widerrechtlich okkupierten Gebiete zurückzuholen. Und wenn Sie in die aktuellen Absichtserklärungen der OIC schauen, der Organization for Islamic Cooperation, dann werden Sie sehen, dass eigentümlicherweise als primäre Gebiete genau diejenigen genannt werden, die schon mal in islamischem Besitz waren. Allen voran, erst was könnte es sein? Spanien. Und da komme ich ganz kurz noch auf Cordoba zu sprechen, was auch bekanntes, wie soll man sagen, also eine Art Topos, eine chimärische Topos des Dialogs ist. Also in Cordoba soll es die Höchstform der Kultur, der Menschheitskultur überhaupt gegeben haben. Auch hier gibt es genug Schriftsteller aus der damaligen Zeit. Ich will Sie damit nicht langweilen, aber und das ist auch orientalistisches Spezialgebiet, aber es gibt genug Sekundärliteratur inzwischen, insbesondere im angelsächsischen Bereich, die das nicht glaubt und die mal in die Quellen guckt und festgestellt hat, dass die Zeitgenossen der damaligen Zeit, bevor die Reconquista kam, stolz auch ihrerseits, genauso stolz wie alle anderen Muslime auch darauf waren, dass sie diese Halbinsel fast ganz erobert hatten, von den Christen erobert hatten, bis auf ganz oben im Nordwesten, Asturien. Das blieb unislamisch, da kamen sie nicht durch. Und letztendlich ist auch sehr schmerzlich, dann in der islamischen Geschichte vermerkt wird, dass dann die christliche Reconquista kam, die dann in der bekannten Weise das zurückerobert hat. Aber inzwischen, wenn Sie nach Spanien kommen und insbesondere nach Cordoba und Granada kommen, werden Sie sehen, dass das muslimische Städte geworden sind. Wie es auch übrigens inzwischen London nach Schilderungen von Kollegen von mir geworden sein soll. Ich war länger nicht mehr dort. Aber auch in New York, wo ich öfter mal hinkomme, können Sie in den einschlägigen Vierteln sehen, dass sie im Orient sind. Die ganze Geschichte, die ich Ihnen hier vortrage, konnte man schon vor 10 Jahren nachlesen. Ich habe selbst nicht geglaubt, aber ich wurde dann darauf hingewiesen, als dieses Buch erschien, nämlich Eurabia, von einer Autorin namens Batyeor, jüdischstämmige, aus Ägypten kommende Dame, inzwischen schon über 80, ich kenne sie, also eine Historikerin ersten Ranges, die auf reiner Quellenbasis herausgefunden hat, wie der Orientalismus des 19. und anfänglichen 20. Jahrhunderts dann in die Islamfixierung nach dem Zweiten Weltkrieg in einer konzertierten Aktion der europäischen Politik im Rahmen der EU übergeleitet wurde. Auch wiederum seit Anfang der 70er bis Mitte 70er Jahre sind Organisationen gegründet worden, die eine gezielte Kollaboration der dann zu gegründeten OIC und der EU vereinbarten, in Verträgen festlegten, entsprechende Organisationen gründeten, Mittel zur Verfügung stellten, NGOs gründeten, Wirtschaftsstiftungen motivierten, auch ihrerseits Finanzierungen zur Verfügung zu stellen, sodass wir jetzt den vorhin erwähnten, man kann es nur Filz nennen, vor uns sehen, der weltweit eine Ideologie vertritt, gegen die überkommenen Denkgewohnheiten, die wir alle bevorzugen, nämlich diejenigen der Unterscheidung, des Respekts vor der Familie, des Respekts vor der Frau, des Respekts insbesondere auch vor den Errungenschaften der Demokratie und des Rechtsstaats, die hier immer weniger zur Sprache kommen und insofern es als großes Verdienst zu werten ist, dass es überhaupt diesen Kongress der Freude am Glauben gibt. Sie sehen selbst, die Thematik ist so umfassend und geht uns alle so direkt an und verpflichtet uns als Christen, insbesondere auch in Bezug oder mit Bewusstsein des laufenden Christengenozids im Nahen Osten und anderswo, einzutreten, nicht nur für den eigenen Glauben, sondern auch für die Menschen, die diesen Glauben vertreten und die dafür sterben.
Das waren Auszüge aus dem Vortrag von Dr. Hans-Peter Radatz zum Thema »Gehört der Islam zur Zivilisation Europas?« Dieser Vortrag wurde Mitte Juni in Ingolstadt beim Kongress Freude am Glauben gehalten und Sie können ihn in voller Länge von ca. 30 zusätzlichen Minuten Laufzeit bestellen unter der Internetadresse www.ak, wie die Abkürzung von Arbeitskreis, medienapostolat.de, ak-medienapostolat.de. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass unser CD-Bestellservice von dieser Sendung keine CD anbieten wird und dass wir auch zu dieser Sendung nicht selbst die Podcasts zum Download bereithalten und verweisen Sie auf die eben genannte Internetadresse, die Sie bei Bedarf natürlich auch beim Hörerservice nochmals erfragen können. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen jetzt noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.